Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: psychologische Sicherheit.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und heute gehe ich auf Nummer sicher, wenn das überhaupt geht. Meine Frage ist: Gibt es psychologische Sicherheit tatsächlich bei Veranstaltungen, in Unternehmen? Oder ist eigentlich nur sicher, dass alles unsicher ist? Karin Clemens ist Diplompsychologin und Geschäftsführerin eines sehr interessanten Unternehmens in Köln namens Human Protect Consulting. Sie hat früher in einer Traumaambulanz gearbeitet und Menschen betreut, die einen schweren Unfall oder eine Naturkatastrophe erlebt haben oder eine Gewalttat wie zum Beispiel Geiselnahme oder Banküberfall. Heute arbeiten sie und ihr Team mit Unternehmen zusammen und unterstützen deren Mitarbeitende in belastenden Situationen und Krisen. Herzlich willkommen, Karin.
Ja, vielen Dank, Michael.
Hände hoch, keine Bewegung. Karin, was passiert seelisch und körperlich in einem Bankangestellten, der sich plötzlich einem Räuber gegenüber sieht, der ihn oder sie mit der Pistole bedroht?
Das sind hochbedrohliche, todesbedrohliche, lebensbedrohliche Erlebnisse, die wir ja so im Alltag gar nicht geübt haben. Das heißt, wir haben gar kein Muster dafür, damit umzugehen. Es ist eine hochgradige Bedrohung, eine Lebensbedrohung, sodass der ganze Körper hochgeschossen wird auf Kämpfen oder Fliehen, ja, gerade in bedrohlichen Situationen. Aber wenn jemand mit einer Knarre vor einem steht, können wir nicht mehr kämpfen oder fliehen. Und das Ganze friert sozusagen ein als Energie und macht die Symptome, die im späteren Verlauf dazukommen.
Was friert da genau ein?
Wenn wir in belastenden Situationen kommen, dann aktiviert unser Sympathikus bzw. unsere Amygdala eine Notfallreaktion mit Adrenalin und mit Cortisol, um uns bereitzustellen für Kämpfen oder Fliehen. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben, in belastenden Situationen zu reagieren. Nur wenn wir nicht mehr kämpfen oder fliehen können, also wenn du eine Knarre vor dem Gesicht hast, dann wirst du garantiert nicht kämpfen und du wirst auch nicht fliehen können, dann friert dieser Notfallmodus sozusagen ein, kann nicht abgerufen werden. Kleines praktisches Beispiel. Du gehst über die Straße und ein Auto hupt dich plötzlich an. Du erschreckst dich, springst auf den Bürgersteig. Das machst du alles, ohne drüber nachzudenken. Denkst noch, was für ein Blödmann, und du merkst, dass dir die Knie schlottern. Das ist der gleiche Mechanismus. Du gehst über die Straße, denkst an nichts Böses, der hupt dich an, das ist bedrohlich, da könnte ich ein Auto überfahren. Dein ganzer Körper wird hochgeschossen in diese Reaktion. Er lässt dich fliehen, lässt dich springen auf den Bürgersteig. Ja, und wenn die Situation wieder sicher ist, fährt der ganze Notfall-Cocktail, Hormon-Cocktail wieder runter, wird wieder abgebaut und du merkst es daran, dass dir die Knie schlottern.
So eine Bankangestellte oder ein Bankangestellter, die haben in dieser Situation, die du so einfrieren nennst, ihr Sicherheitsgefühl verloren. Was heißt das dann in der nächsten Zeit? Weil meine Knie, die hören irgendwie nach ein paar Minuten auf zu schlottern. Was heißt das für jemanden, der so ein sehr bedrohliches Erlebnis hatte?
Wir können schon fast sagen, ein Gewalterlebnis hat auf jeden Fall sehr potenziell traumatisierenden Charakter. Sicherheit gehört mit zu unseren Grundbedürfnissen. Wir müssen uns physisch wie auch psychisch sicher fühlen, um gesund zu bleiben, um zufrieden zu bleiben, um Lebensfreude zu genießen. Wenn wir in so einer hochbedrohlichen Situation sind, wo wir nicht mehr reagieren können, stellt sich maximale Hilflosigkeit ein. Ich habe einen maximalen Kontrollverlust. Ich kann überhaupt nichts mehr machen. Das ist etwas, was sozusagen unsere Seele fast zerstört. Und dieses Sicherheitsgefühl im Nachgang eines Gewaltereignisses, im Nachgang überhaupt von bedrohlichen Situationen wieder aufzubauen, dauert richtig Zeit. Weil einmal erlebt, ist erlebt. Und erstmal wieder die Sicherheit, das Vertrauen aufzubauen über die Zeit. Ich kann mich wieder sicher im Alltag bewegen. Ich kann wieder sicher zurück an meinen Arbeitsplatz, der beim Banküberfall gleich Tatort ist, braucht Zeit und braucht auch viel Pflege, sich langsam wieder im Sicherheitsgefühl aufzubauen.
Bei diesem Aufbauen hast du ja Menschen begleitet oder begleitest noch Menschen. Was kannst du da tun? Was kannst du unterstützen?
Also bei dem Aufbau von dem Sicherheitsgefühl gilt nur eine Grundregel. Ich mache jetzt erstmal alles, womit ich das Gefühl stärke, dass ich mich sicher fühle. Wenn ich zu Hause die Rollos runter machen will, dann mache ich die Rollos runter. Wenn ich die Tür dreimal abschließen will, dann schließe ich die dreimal ab. Wenn ich erstmal nicht den Tatort begegnen möchte, dann mache ich das erstmal. Also nach dem Motto, wenn ich vom Pferd gefallen bin, steige ich sofort wieder auf. Das ist hier völlig falsch. Wenn ich vom Pferd gefallen bin, dann gucke ich erstmal, dass ich wieder zur Ruhe komme, dass ich wieder langsam aber sicher meine Beruhigung habe, dass ich mich stabilisiere. Und wenn ich den Eindruck habe, ich bin stabilisiert, dann nähere ich mich dem Pferd langsam wieder an, aber ganz schön langsam. Und das kann bei einem Sicherheitsgefühl und bei Gewaltereignissen auch eine ganze Weile dauern. Und darin unterstützen wir hier auch den Leuten Mut zu machen, auch wenn, Anführungsstrichen, körperlich nichts passiert ist, was sehr häufig bei dem Banküberfall ist, ist es trotzdem ein Schockerlebnis, eine seelische Erschütterung, eine massive seelische Erschütterung, eine seelische Verletzung, gleich Trauma. Und die braucht genauso Pflege und Zeit wie auch eine körperliche Verletzung.
Was sind deiner Erfahrung nach andere Faktoren oder Ereignisse in der Biografie, warum Menschen ihr Sicherheitsgefühl verlieren?
Wie viele Menschen gehen überhaupt mit einem Urvertrauen ins Leben? Da kann ich dir nur darauf antworten, noch viel zu wenige. Noch viel zu wenige. Unser Urvertrauen entwickelt sich ja mit unseren ersten Bindungs- und Autonomieerfahrungen, vor allem mit unseren Bindungserfahrungen. Das sind unsere ersten Bezugspersonen. Ja, wenn ich hier die Erfahrung mache, die Bindung ist verlässlich, ich werde versorgt. Es kann zwar mal sein, dass die Mama nicht direkt kommt, wenn ich schreie, aber meistens kommt sie, wenn ich schreie, und ich werde versorgt. Und die Bindung ist zuverlässig, ich kann mich darauf verlassen. Ich werde geliebt, so wie ich bin, und es wird sich um mich gekümmert, es werden sich um meine Emotionen gekümmert, die werden auch gespiegelt. Dann lerne ich das, was wir Urvertrauen nennen. Das heißt, ich habe ein Vertrauen in mir selber, ich habe ein Vertrauen in Beziehungen, ganz wichtig, Beziehungen sind gut und bringen was Gutes, und ich habe ein Vertrauen in diese Welt. Umgekehrt, wenn ich diese guten Bindungserfahrungen nicht mache, wenn ich merke, mir passiert nichts Gutes in Beziehungen oder es ist unzuverlässig, es ist nicht kontrollierbar, ich kann nicht genau sagen, werde ich gut versorgt, wird sich um mich gekümmert, bin ich sozusagen nicht existenziell bedroht, was wir ja als Baby dann sind, dann erlerne ich ein sogenanntes Urmisstrauen. Das heißt, ich misstraue auch erstmal meiner Wahrnehmung, ich misstraue Beziehungen. Beziehungen sind dann ganz, ganz schwierig. Und ich vertraue auch nicht der Welt. Also ich gehe nicht mit diesem, hallo, hier bin ich in diese Welt und habe dieses Urvertrauen, wie die Menschen, die das Glück gehabt haben, eine gute frühkindliche Bindung zu erfahren.
Ich habe die Zahl gelesen, dass es weniger als die Hälfte der Menschen sind, die sicher gebunden aufwachsen. Von welcher Zahl gehst du aus?
Ich habe bisher auch immer verschiedene Zahlen gehört. Die meisten heißen so 60% sind sicher gebunden. Und es gibt sehr starke, desaströse Verhältnisse, wo Kinder wirklich dann auch in Richtung emotionale Vernachlässigung oder Misshandlung gehen. Und davon sollen es 40% sein. Das sind die Zahlen, die ich im Kopf habe.
Nun sprichst du ja eben auch in einer Weise, dass schon klar wird, dass das nicht nur ein Kindheitsproblem ist, sondern dass diese Frage, ob wir sicher oder unsicher gebunden sind, uns eben auch, ja, womöglich durchs ganze Erwachsene-Leben begleitet. Und wir sprechen ja hier auch immer wieder über das Thema Veranstaltungen. Es begleitet sie auch zum Beispiel in eine Veranstaltung, wo sie auf andere Menschen treffen.
Ja, klar. Die Hirnforschung hat da ja super interessante Ergebnisse in den letzten 20 Jahren herausgebracht. Unser Gehirn wird ja nicht nach einem genetischen Bauplan aufgesetzt, sondern wir haben sozusagen das, was das Gehirn braucht, um sich aufzubauen. Aber welche Muster, welche Prägungen wir haben, das machen wir alles über unsere Erlebnisse. Und wenn unsere wichtigsten ersten Grundbedürfnisse sind halt Bindung und Autonomie. Und wenn ich hier schlechte, leider Gottes ungute Erfahrungen gemacht habe in der frühen Kindheit, begleitet uns das ein Leben lang. Diese Prägung werde ich nicht mehr löschen. Die begleiten mich ein Leben lang und die können meine Beziehungsmuster, welcher Art auch immer, ob das nur eine Paarbeziehung ist oder eine Veranstaltungsbeziehung oder eine Arbeitsbeziehung, können das bis in hohe Erwachsenenleben natürlich auch dann auch prägen. Und jemand, der mit einem Urmisstrauen auf die Welt gekommen ist, der wird sich nicht so schnell in einen Erwachsenen verwandeln, der mit einem Hallo, hier bin ich, sich und der Gruppe und allen anderen und der Welt vertraut. Das wird schwierig für ihn.
Gibt es denn auch eine gute Nachricht? Also man kann diese Prägungen offensichtlich nicht löschen. Das ist auch das, was ich aus der Hirnforschung gelernt habe. Das ist erstmal gebahnt. Aber gibt es dennoch Möglichkeiten, es zu überschreiben mit neuen Erfahrungen?
Oh ja, wir können immer lernen bis ins hohe Alter hinein. Wichtig ist es aber auch zu wissen, welche Prägung ich vermutlich habe, was mein Beziehungsmuster ausmacht. Und ich kann gegenregulieren und auch gezielt aktiv natürlich mir neue Erlebnisse holen, dass ich auch mal den Mut habe, über meinen Schatten zu springen und in einer bestimmten Beziehung auf jemanden zuzugehen, wenn ich weiß, ich bin da eher sehr vorsichtig und distanziert. Auch mal den Mut zu haben, in einem Arbeitsteam mal eine Meinung zu sagen, um dann zu lernen, ich werde nicht sofort gefressen und werde nicht direkt sofort niedergemacht. Wir können auch aktiv was daran tun, indem wir in Selbstreflexion wissen, was uns prägt und wie wir uns neue Erlebnisse holen.
Was ist nach deiner Definition eigentlich psychologische Sicherheit? Woran erkennt man die? Kann man die messen? Was sind die Elemente von psychologischer Sicherheit?
Ja, da gibt's ja eine ganze Menge an Definitionen. Ich mach's einfach immer ganz kurz. Psychologische Sicherheit ist für mich, wenn ich in einem Kontext bin, in einem sozialen Kontext, und ich kann ich sein. Ich kann mich ausdrücken, ich kann der sagen, was ich denke, ich kann auch kritisieren, ich kann hinterfragen, ohne das Risiko zu haben, ich werde beschimpft, ich werde beschämt, ich werde niedergemacht, ich werde ausgelacht. Das sind ja alles so soziale Schmerzen, die wir erleben können in sozialen Beziehungen, die hochgradig schmerzhaft für uns sind, weil wir sind hochgradig soziale Wesen. Alles, was in Richtung sozialer Schmerz geht, wie Scham und ausgegrenzt werden, ausgelacht zu werden, niedergemacht zu werden, das ist für uns mindestens genauso schmerzhaft wie Hausschläge. Ich bin psychologisch sicher, wenn ich in einem Kontext bin und ich kann sagen, was ich denke, ohne Herzklopfen bis da oben zu haben. Ich kann neue Ideen reinbringen, ich kann etwas hinterfragen, ich kann auch in einen Konflikt gehen, ohne das Risiko einzugehen, direkt die verbale Klatsche zu bekommen.
Du hast auch mal drei Stichworte genannt. Das waren 3V, nämlich das Thema Vertrauen, Verantwortung, Verletzlichkeit.
Vertrauen ist ganz wichtig, auch noch mit dem Punkt Respekt. Also respektvoll mit dem anderen umzugehen, ist auch ein wichtiger Punkt, der für mich mit Vertrauen zusammengekoppelt ist. Die Verletzlichkeit ist, sich so zu zeigen, wie ich bin, ehrlich mit mir zu sein, so zu sein, wie ich bin. Also ein aufrichtiges Zeigen ohne Fassade. Keine Fassade zu haben, was für ein toller Meister oder Meisterin ich dann gerade bin, sondern so zu zeigen, wie ich bin, das macht mich natürlich verletzlich, weil keiner ist ein Meister und alle haben ihre wunden Punkte. Und diese Verletzlichkeit, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es geht keiner unbeschadet durchs Leben. Und wir haben alle unsere wunden Punkte. Und diese wunden Punkte können sozusagen getroffen werden, obwohl mein Gegenüber das gar nicht so gemeint hat. Und jeder, der ehrlich zu sich ist, der weiß, jeder von uns kann überreagieren. Jeder kann mal sofort unter die Decke gehen. Jeder kann mal sofort traurig werden. Jeder kann sofort die Klappe halten, nichts mehr sagen. Also Überreaktionen in Situationen, die dazu eigentlich gar nicht angemessen sind. Ich kenne übrigens keinen, der nicht solche Überreaktionen hat. Also wenn du jemanden weißt, kannst du ihn gerne zu mir bringen. Also den würde ich mir gerne anschauen. Diese Überreaktionen sind so die Hinweise von unseren verletzten Punkten. Und eine Verantwortung heißt auch, dass ich mir meine wunden Punkte bewusst bin. Und wenn ich sie bewusst habe, kann ich gegenregulieren. Dann gehe ich nicht direkt unter die Decke oder gehe in den Gegenangriff, sondern dass es mir bewusst ist, upla, das ist mein Thema hier. Das ist eine Verantwortung, die ich erstens für mich übernehme, ja, damit ich auch nicht so völlig aus dem Nichts heraus dann verletzt werde. Und das ist auch eine Verantwortung für das Team, weil wenn ich meine Verletzlichkeiten kenne, wenn ich da auch einen liebevollen Umgang mit habe, habe ich ein großes Verständnis auch für die Verletzlichkeiten anderer. Und dann haben wir einen schönen Umgang miteinander.
Gehört dazu auch zu dieser Verantwortung, dass ich mir auch genau überlege, in welchem Kontext ich mich verletzlich zeige. Ich denke jetzt gerade nochmal an mich selber als Moderator, der dann auf die Bühne geht bei einem großen Kongress. Und erstmal kenne ich die gar nicht, die da in den Reihen vor mir sitzen. Also so, sehr verehrte Damen und Herren, also heute fühle ich mich super schwach und ich muss hier trotzdem moderieren. Was willst du sagen?
Um Gottes Willen, nein. Also bloß nicht, weil Verantwortung und auch Eigenverantwortung heißt auch, mich selber zu schützen und meine Grenzen zu schützen. Natürlich gehe ich nicht mit diesem kompletten Offenheit in allen Kontexten ran. Oh nein, ganz im Gegenteil. Es gibt soziale Kontexte, da gehe ich mit so einem Panzerkampfanzug rein. Da habe ich die Messer bis unter den Zähnen, wo ich ganz genau weiß, hier schütze ich mich. Und das ist wichtig, weil die eigenen Grenzen zu schützen gehört auch mit zu einer Eigenverantwortung. Das ist wichtig für seelische Gesundheit, ganz klar. Also bitte, Michael, geh nicht auf die Bühne und sag, oh Gott, Leute, mir ist ganz, ganz komisch.
Wenn du diese Zutaten oder diese Aspekte von psychologischer Sicherheit siehst, Gibt es etwas, was wir tun können, um sie allgemein zu stärken? Also wir selber erstmal auf unserer persönlichen Ebene. Was kann ich tun?
Wir brauchen auf jeden Fall in unserer Gesellschaft, auch in unserer Arbeitswelt, wieder mehr Selbstreflexion und Mitgefühl. Das ist für mich ganz wichtig. Wenn ich selbst reflektiert meine wunden Punkte, aber auch meine Stärken durchschaue und überlege, in welchen Situationen ich verletzt werden kann, in welchen Situationen ich stark bin, dann habe ich auch ein Verständnis dafür, dass andere Menschen verletzt werden können und wie Menschen reagieren und warum sie das sagen, was sie gesagt haben. Das ist das eine. Und das Mitgefühl, mitzufühlen, ist das, was uns wieder in den richtigen Kontakt bringt. Und das ist etwas, was ich mir natürlich schon wünsche, was jeder für sich tun kann. Und ich freue mich immer, wenn ich irgendwie Unternehmen auch sehe, die auch darin unterstützen über irgendwelche Personal-Mitarbeiterprogramme, wo Möglichkeiten von Achtsamkeit und Selbstreflexion und empathisches Miteinander ermutigt und auch unterstützt und auch gestärkt werden. Ich denke, das ist das, was wir, sage ich mal ganz platt, was wir alle wieder mehr brauchen.
Das heißt, diese Abwertung, die man manchmal hört, Achtsamkeit, Meditation, Yoga, das ist, ja, das hat ein bisschen so einen Wellbeing-Charakter. Was du gerade sagst, ist es, dass es sehr einzahlen kann auf diese Selbstreflexion und damit auf eine höhere psychologische Sicherheit.
Ja, es wird mir wahrscheinlich jeder zustimmen, der zuhört, dass wir doch in einer sehr, sehr schnelllebigen, zeitdrängenden Arbeitswelt unterwegs sind. Und wenn ich permanent am Hetzen, am Heizen bin, wenn ich permanent im Stress bin, wenn ich permanent Termindruck habe, wenn ich einen Call nach dem anderen habe, wenn ich einen Druck nach dem anderen, kann ja auch privater Natur sein, dann habe ich kein Gespür mehr für mich. Ja, dann bin ich nämlich genau in diesem Aktivierungsmodus, da bin ich in diesem Stressmodus, da bin ich am Kämpfen, am Fliehen und habe nicht mehr das Gefühl für mich. Und ich brauche aber das Gefühl für mich zu fühlen, was ich brauche, was mir jetzt gerade gut tun könnte. Und in diesem Stress habe ich das nicht mehr. Achtsamkeit, Meditation, Sport kann das genauso bringen. Bringt uns wieder in eine Ruhe hinein, wo es uns wieder möglich ist, uns zu spüren. Und das ist etwas, was uns in die Selbstreflexion bringt. Die erste Selbstreflexion ist, sich zu fragen, was brauche ich gerade? Wie geht es mir und was brauche ich gerade? Das ist das, weswegen ich dankbar bin für jedes Achtsamkeitstraining, was angeboten wird.
Ja, du hast Unternehmen genannt, die das tun. Du bist ja in sehr verschiedenen Unternehmen unterwegs, auch in verschiedenen Branchen. Wie erlebst du denn den Grad von psychologischer Sicherheit generell?
Ich kann natürlich überhaupt nicht repräsentativ für alle Unternehmen sprechen. Die Unternehmen, wo ich unterwegs bin, wo ich ganz ehrlich sage, sieht es ganz, ganz mager aus mit der psychologischen Sicherheit. Ich höre viele Situationen, viele Kränkungen, viele Verletzungen, die eher aus einer angstgesteuerten Unternehmenskultur herausgeraten.
Kannst du mal ein Beispiel dafür sagen?
Ich habe aktuell sogar heute Morgen noch ein Beispiel, wo ich noch gedacht habe, boah, heute Abend ist hier der Podcast mit Michael, das muss ich ihm erzählen. Zwei Damen, das sind Kolleginnen, die wollten gemeinsam beraten werden. Eine hochgradige, stressige Organisation, seit 3 Jahren permanenter Dauerdruck. Und das sagen die auch immer, aber es passiert nichts. So, und dann haben die eine anonyme Befragung gemacht unter den Mitarbeitern, und zwar Stimmungsbarometer genannt. Ja, und da war so, dann gibt es so Ergebnis mit Rot, Gelb, Grün und so weiter und soll natürlich anonym sein. Dann gab es noch ein Ergebnis, das war jetzt nicht so schön. Und daraufhin ist dann die Führungskraft auf einzelne Personen zugetreten, hat die gefragt, ob sie den roten Bereich angekreuzt haben.
Das ist sehr unglaublich.
Welche Kardinalsfehler kann man noch machen? Und es kommt natürlich zu dem, was auch dann immer passiert, wenn wir in Richtung Angst unterwegs sind. Also mit Angst können wir nicht gut leisten, auch nicht produktiv sein und schon gar nicht zufrieden und leistungsfähig sein. Die eine Kollegin sagte, also seitdem ich das weiß, kreuze ich überhaupt gar nichts mehr an. Ich sage überhaupt gar nichts mehr. Ich halte die Klappe. Und das ist natürlich das Bescheuerste, was einem passieren kann.
Ein Verstummen.
Ein Verstummen. Und so lange dann machen, und das sagte die andere dann auch, und so lange machen, wenn ich merke, es geht mir nicht mehr gut, dann mache ich krank. Jenseits von produktiv.
Das ist dann die innere Emigration. Veranstaltungen, da könnte man meinen, dass das ein sicherer Ort ist. So, man ist ja in der Öffentlichkeit, es gibt eine soziale Kontrolle, es tut einem niemand was Böses. Würdest du sagen, solche größeren Veranstaltungen, wo viele Menschen zusammenkommen, vielleicht mehrtägig, dass es ein Hort der psychologischen Sicherheit ist?
Nee, ganz klar.
Warum nicht?
Ganz klar. Oder ich frage mal umgekehrt. Kennst du nicht die Situation, du bist auf einer Veranstaltung und eigentlich würdest du gerne was sagen und würdest gerne einen Beitrag machen, aber dir klopft das Herz bis zum Halt und du merkst, fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Also ich kenne es, aber es kennt auch jeder diese Situation. Natürlich, rational kann man sagen, in einer Veranstaltung kann einem ja nichts passieren, sind die Leute alle mit dem gleichen Thema unterwegs, aber da gibt es verschiedene Faktoren. Erstens, sind wir soziale Wesen? Wir haben große, große Schmerzen, wenn wir sozial abgewertet werden, wenn wir ausgelacht werden, wenn wir beschämt werden, wenn ich etwas sage und da rollt einer schon mit den Augen, kann das schon richtig tiefgreifend bei mir wirken. Das sind wirklich soziale Schmerzen und soziale Schmerzen werden in gleichen Gehirnarealen verarbeitet wie körperliche Schmerzen. Das vertragen wir nicht gut. Das ist Nummer eins. Das zweite ist, ich kann ja auch schon frühere Erfahrungen gemacht haben, der Abwertung, des Beschämtwerden, des Verletztwerden, des Niedergemachtwerden, des lächerlich gemacht werden.
Zum Beispiel in der Schule auch.
Oh, das hatte ich gerade auf der Zunge, ne? Also der Klassiker. Und dann noch in einer Entwicklungsphase, wo wir so drauf angewiesen sind, bei den Gleichaltrigen anzukommen. Man sagt etwas und die ganze Klasse lacht und der Lehrer auch noch. Wow, so, wenn wir sowas erlebt haben, dann ist das nicht weg. Das heißt, es kann wieder hochkommend auch in Veranstaltungen, dass ich so Glaubenssätze habe, erstmal vorsichtig, erstmal schön gucken, mal gucken, was der dann sagt und wie ist hier die Stimmung. Läuft häufig unbewusst ab, aber so schnell, dass wir sofort in dieses Hallo, hier bin ich und ich öffne mich und ich fühle mich hier sicher und alles ganz vertraut, kenne ich eigentlich die wenigsten.
Was könnte man denn tun, um Veranstaltungen psychologisch sicherer zu machen? Was könnte zum Beispiel die Moderation beitragen? Was könnte die Gastgebenden beitragen, um den Menschen zu signalisieren, hier bist du sicher, hier bist du willkommen, hier kannst du, wie du jetzt eben gesagt hast, hier kannst du ich sein oder du sein.
Ja, vor allen Dingen erstmal, dass der Moderator und der Veranstalter selber auch einfach so ist, wie er ist. Keine Fassade, nicht der Showmaker, ja, nicht ich bin der Superheld, ich habe ja alles im Griff. Das heißt nicht, dass du jetzt dich direkt selig komplett nackig machen musst. Aber dass du hier einlädst und auch mal bei bestimmten Fragen vielleicht auch sagst, wie es ist, nämlich dass du nicht weißt, was du darauf antworten sollst, dass man selber das auch vorlebt, was wir brauchen, um sicher zu sein, nämlich eine Aufrichtigkeit, ja, dass wir hier so sind, wie wir sind, dass wir hier keine Fassade hochfahren, so nach dem Motto, ich bin ja die schönste, schnellste, beste und ich habe hier den Titel und jenen Titel, den ich da auffahre, sondern einfach ich selber sein. Und anstelle von diesen Statussymbolen aufzufahren, wie Klamotten und Titel und Projekte und hier die goldenen Abzeichen, auch einfach mal ich als Person da zu sein, als Moderator und als Veranstalter, das ist ein wichtiger Punkt. Dann finde ich es noch wichtig, in Veranstaltungen die Leute auch ankommen lassen und die Leute auch sich begegnen zu lassen. Also nicht diese Vollbeschallung von morgens bis abends, von einem Dialog zum anderen, sondern hier auch Begegnungen zu ermöglichen. Ja, mit bestimmten kleinen Übungen, die man machen kann, mit Reflexionsübungen, mit Gruppenübungen, mit Feedbackrunden. Also, dass man hier auch Begegnungsmöglichkeiten schafft in diesen Veranstaltungen.
Du sagst eben, dass unsere Sicherheit sehr was mit Beziehung zu tun hat, dass wir uns im Kontakt mit anderen Menschen dann auch als sicher erleben können.
Genau, wir reden ja gerade von Sicherheit im Kontakt mit anderen Menschen. Psychologische Sicherheit heißt ja, im Kontakt mit einem anderen Menschen so zu sein, mich so zu geben, so aufrichtig und ehrlich zu geben, wie ich bin, ohne das Risiko zu haben, ich kriege eins auf die Nase oder ich werde beschämt oder ich werde ausgegrenzt oder ausgelacht. All die hässlichen Sachen, die ich da eben schon aufgezählt habe, die uns so furchtbar wehtun, das ist diese psychologische Sicherheit. Und die erreiche ich natürlich, indem ich in Kontakt gehe. Nicht von oben runter beschallt werde, sondern in den Kontakt komme.
Und du hast gesagt, der Kontakt zu mir selber ist total wichtig. Also du hast die Frage gestellt, also so als eine Leitfrage für die Selbstreflexion, was brauche ich jetzt gerade? Heißt es auch für Veranstaltungen, dass es auch gut ist, mal wirklich einzuladen in so eine Stille, einzuladen in einen Moment, wo man wirklich dann auch aus so einem Hypertempo aussteigt und die Gelegenheit hat, da mal kurz innezuhalten und sich genau diese Frage zu stellen, was brauche ich jetzt gerade?
Ganz klare Antwort, ja bitte 3 Ausrufezeichen. Genau das, die Momente der Stille, einfach mal runterkommen, mal nachhorchen, wie geht's mir gerade, was brauche ich gerade, wie fühlt sich das hier gerade an, ins Fühlen zu kommen, in diesen Kontakt, da auch wieder zu spüren, was brauche ich?
Ich glaube, es ist schon deutlich geworden, wie wichtig die psychologische Sicherheit ist. Es ist ja sogar mal wissenschaftlich untersucht worden, und zwar von einem Google Lab, von einem Google Labor, die weltweit eine Umfrage gemacht haben unter Teams. Was ist denn nach eurer Wahrnehmung der Schlüssel zu eurem Teamerfolg? Und da gab es ja einen ganz starken Zusammenhang zwischen dem Grad von psychologischer Sicherheit und Erfolg. Man hatte vermutet, es ist, dass man im Team die Hochleistungsmenschen hat oder dass es eine große Vielfalt ist. Und die Überraschung war psychologische Sicherheit. Wie erklärst du dir den Zusammenhang zwischen den beiden Punkten, Sicherheit und Erfolg?
Es ist so ein grandioses Ergebnis gewesen. Ich finde das so klasse. Also alle Hochleistungsmitarbeiter zusammengepackt in eine Gruppe erbringen nicht die Superleistung. Ich finde es grandios, weil auch die Hochleistungsmitarbeiter, wenn die in einer angstgesteuerten Organisation sind, werden irgendwann mal in bestimmten Situationen bilanzieren, wenn ich jetzt hier die Klappe aufmache, wenn ich hier Bedenken äußere, wenn ich hier andere sage, das ist nicht so richtig, dann kriege ich hier eins auf die Mütze, nee, also das mache ich lieber nicht, da schütze ich mich, deswegen halte ich die Klappe und sage nichts. Hochgradig unproduktiv für ein Unternehmen. Wenn ich psychologische Sicherheit habe, wenn ich Menschen dazu ermutigen kann, möglichst offen und aufrichtig Bedenken zu äußern, etwas zu hinterfragen, auch eine Kritik auszuüben, völlig schräge Ideen mal in den Raum zu werfen und das wird nicht niedergemacht, dann habe ich auch die Möglichkeit, überhaupt in Richtung Innovation, Hinterfragen, Neuentwicklung, Anpassung an bestimmte Modelle, mich weiterzuentwickeln. Ich kann lernen. Ja, ich kann lernen, aber dafür brauche ich ein Team, was gleichermaßen tickt, was gleichermaßen auch diese Atmosphäre und diese Werte teilt. Wir begegnen uns hier auf Augenhöhe, wir begegnen uns respektvoll. Ich kann darauf vertrauen, dass meine Kollegen mich nicht niedermachen, wenn ich irgendwas bedenke oder wenn ich was hinterfrage oder wenn ich sage, das finde ich schlecht. Und die anderen dürfen das genauso darauf vertrauen, dass ich das auch nicht tue. Das gilt ja auch nicht nur für Reden, das gilt für die ganze Kommunikation. Also ich kann natürlich, wenn jemand etwas hinterfragt, kann ich natürlich die Klappe halten, aber kann mit den Augen rollen, habe ich genauso kommuniziert, ja. Also hier diese Atmosphäre zu haben, dass die Menschen offen sind, mit all ihren Ressourcen und Stärken, die sie dort reinbringen, zu hinterfragen, neue Ideen reinzubekommen, auch ohne weiteres mal in Konflikt zu gehen, in diesen offenen Austausch zu gehen, aufrichtig und ehrlich und wie gesagt, ohne das Risiko, sozial niedergemacht zu werden, das ist Innovation, das ist Lernfähigkeit, das ist eine lernende Organisation.
Ich finde gerade so wertvoll an dem, was du sagst, dass klar wird, dass die Verantwortung für die psychologische Sicherheit nicht einfach nur beim Individuum liegt, sondern dass es auch eine Frage der Führung ist. Was kann eine Führungskraft tun, um mehr psychologische Sicherheit zu schaffen? Und dann kommen wir vielleicht nochmal auch zu den gesellschaftlichen Strukturen.
Naja, genau das Gleiche wie der Moderator in der Veranstaltung. Er kann es vorleben, ja? Er kann vorleben, er kann ehrlich und aufrichtig auftreten. Das heißt, wenn er mal was nicht weiß, dann kann er auch sagen, ich weiß es gerade nicht, erklär es mir bitte mal. Der kann aktiv zuhören, der kann die Mitarbeiter ermuntern und auch auffordern, in einer netten Art und Weise sich zu äußern, ein Feedback zu geben, die Bedenken mal zu äußern. Das muss ich vielleicht am Anfang mit einem Team auch einfach üben. Es gibt Stillere und es gibt Leute, die ständig darum quaken, ja, und da auch die Stilleren aufzufordern, wie siehst du das denn? Man muss auch selber zeigen, ich bin auch nicht der Meister, ich weiß auch nicht alles, ich höre mir auch alles an, mit einem Respekt an, weil ich nämlich im Hinterkopf auch genau weiß, auch die schrägste Idee, da ist noch ein Funken drin, der richtig wertvoll ist. Und den möchte ich wissen, den möchte ich haben.
Und manchmal ist es ja so, dass die schräge Idee den Raum weitet und dann vielleicht die praktikable Idee danach kommt. Also dass das eine in so einem Resonanzraum das andere ja auch triggert. Deswegen sind die schrägen Ideen ja so wertvoll, weil sie den Raum einfach erweitern.
Die sind super. Da gibt es ja richtige Brainstorming-Techniken. Dann wirft man als Moderator einfach nur ein, so unter diesem Thema denken Sie sich jetzt mal ein Känguru. Total banal. Und dann kommen wieder neue Ideen. Also es ist wirklich fantastisch. Ja, schräge Ideen machen den Raum weit. So ist es. Und wenn ich natürlich ein Hochleistungsteam habe, wo nur Hochleistungsmitarbeiter drin sind, die genau wissen, wenn ich das jetzt hier reinbringe, dann gibt's hier wieder entweder einen Statusverlust oder mein Selbstwert wird runtergemacht oder ich habe arbeitsrechtliche Konsequenzen oder ich werde ausgelacht, ich werde beschämt und so weiter. Die werden sich dafür entscheiden, nichts zu sagen. Und das ist fatal.
Jetzt noch die gesellschaftlichen Strukturen. Was muss sich da ändern, damit es mehr psychologische Sicherheit gibt?
Ich finde, unser Schulsystem trägt schon mal als allererstes bei, dass wir permanent in die Bewertung gebracht werden und dass permanent unser Selbstwert daran gekoppelt wird, ob wir gut oder ob wir schlecht sind. Ein ausreichend reicht eigentlich gar nicht mehr aus. Ein ausreichender ist einer schon irgendwie der Loser. Ja, und es wird zwar eigentlich immer nur die Arbeit dann bewertet, aber letztendlich zahlt das bei den Schülern auf die Identität, auf den Selbstwert mit ein. Hier wird schon ganz krass bewertet. Und wenn ich in diesen starken Bewertungsstrukturen bin, dann bin ich natürlich auch relativ schnell in der Angst, schlechte Leistungen zu bringen. Und es bringt mich natürlich immer wieder in diesen Antrieb rein, nach dem Motto, ich tue hier alles, um mich zu schützen, damit ich nicht schlecht bewertet werde. Es ist ja einfach so, wenn Sicherheit fehlt, ist Angst im Raum und umgekehrt. Wenn Angst im Raum ist, fehlt die Sicherheit. Und dann bin ich schon in diesen Bewertungsstrukturen, die schon eine feine Grundlage sind für psychologische Unsicherheit.
Es erinnert mich so ein bisschen auch an dieses Konzept der drei Zonen, die Komfortzone, die Lernzone und die Angstzone. Denkst du, dass man dieses Konzept auch für Veranstaltungen, für die Planung, für das Design von Veranstaltungen fruchtbar machen kann, indem man sich daran orientiert?
Ja, klar. Also eine Veranstaltung, die so ein Format hat, wo die Leute alle in die Angst gehen und sich nur noch beschallen lassen, da geht keiner glücklich wieder raus. Natürlich, eine Lernzone, das ist ja auch das, was uns ja auch zufriedenstellt. Wir sind ja eigentlich sehr neugierige, lernbegierige Menschen. Guckt ihr mal ein kleines Kind, was laufen hat, das klatscht auf den Hintern und mit einer Verbissenheit steht das wieder auf und versucht es wieder und klatscht wieder auf dem Hintern. Nein, und will und will und will. Also, und wie neugierig die sind. Und das macht Freude. Neugierde, Staunen über etwas, was wir entdeckt haben, etwas Neues zu lernen, zu erkennen. Lernen in der Form, dass ich es erlebe. Einstein hat ja mal gesagt, Lernen ist Erfahrung, alles andere ist Information. Die Information reinpreschen, das ist nicht Lernen. Und Veranstaltungen, die so Lernformate haben, wo ich etwas erlebe, wo ich auch etwas für mich selber erleben kann, wo ich neugierig drauf sein kann, wo ich was mit Staunen entdecke, die sind natürlich super. Die machen Spaß.
Wann hast du das letzte Mal so eine Veranstaltung erlebt?
Schwierig. Also so, dass ich zufrieden bin, ehrlich gesagt nicht, schon lange nicht mehr. Aber ein paar Workshops, wo ich staunen konnte, wo ich neugierig war, wo ich auch ermutigt wurde, mit allen anderen auch etwas auszuprobieren. Das macht so richtig Spaß, so spielerisch auszuprobieren.
Was war da anders? Das Spielerische?
Ja, ganz klar, das Spielerische und mal weg auch von dem Reden, irgendwie in eine Körperlichkeit auch reinzukommen, in Richtung Tanzen oder in Richtung mit Figuren etwas arbeiten, gemeinsam etwas arbeiten. Doch, ich weiß so eine Veranstaltung. Ich bin durch zwei Freunde ermutigt worden, mal einen Workshop gemeinsam zu machen zu New Work, haben wir es damals genannt, Methoden zu New Work. Und dort haben wir auch verschiedene Leute zusammengesetzt, ganz diverse Leute, ne, von hoher Führungskraft bis ein einfacher Sachbearbeiter und haben das begonnen mit so wie so Partyspiele, ne? Erzähl mir zwei Wahrheiten und eine Lüge. Es wurde nicht gesagt, hier kennenlernen, wer bin ich, was mache ich, welche Position habe ich im Unternehmen und so weiter, sondern zwei wahr, eins unwahr. Alleine durch diesen Auftakt, dieses Spielerische, weg von diesem Status und von diesem, was bin ich und was kann ich alles Tolles, sondern mehr von sich zu erzählen, war die Atmosphäre dermaßen locker und lustig. Wir haben eigentlich einen so richtig schönen Tag miteinander verbracht. Das hat mich auch selber erstaunt, mit so Spielchen.
Das knüpft ja auch an das, was du zitiert hast von Albert Einstein, dass es um Erfahrung geht. Wie wichtig ist bei der Erfahrung dieses Verkörpern, also dass der Körper mitgenommen wird, dass bestimmte Erfahrungen wirklich im Körper verankert werden?
Michael, welche Geschichtszahlen kannst du noch auswendig, die du früher gelernt hast?
333, irgendwo war eine Kalerei.
Genau so ist. Die hast du gelernt und als Information reingetrichtert. Das, was wir verkörpern heißt ja auch mit Emotionen. Emotionen und Körper sind ja eins, ja. Das ist ja mit verkoppelt. Was wir mit Emotionen, mit Verkörperung erleben, erfahren, das speichert sich ab. Und das ist auch das, woran wir erinnern. Im Negativen wie im Positiven. Auch die schönen Ereignisse werden natürlich erinnert, die wir verinnerlicht haben. Und verinnerlicht heißt, ich habe es körperlich gefühlt, ich habe es mit Emotionen begleitet und nicht einfach stur, auswendig gelernt, so in den Frontallappen reingedrückt. Ich kenne auch noch irgendwie 753, Rumkoch aus dem Ei, und Punkt, mehr nicht. Und das nur, weil ich da ein Bild habe. Ja, und da haben wir wieder so eine Verkörperung.
Ich muss jetzt mal den Hörerinnen und Hörern sagen, dass ich es jetzt gerade, wo wir über den Körper sprechen, super schade finde, dass ihr die Karin nur hört und nicht seht, weil sie ist die ganze Zeit mit ihrem ganzen Körpereinsatz in der Gestik super lebendig. Karin, das war auch für mich ein unglaublich schönes, lebendiges, spontanes Gespräch. Du wolltest die Fragen nicht vorher wissen. Und ich danke dir für diese Lebendigkeit, für deine Inspiration und für dein Sich-Einlassen mit allem.
Ja, sehr gerne, Michael. Es hat mir auch Spaß gemacht. Du siehst es wahrscheinlich an meinem grinsenden Gesicht. Also das ist ja auch ein schönes Thema und wir möchten noch mehr davon. Und ich glaube, die Sehnsucht und der Bedarf ist auch da. Und vielen Dank.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.